Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen beim politischen Quartett, unserem Podcast als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Diesmal schon die 8. Ausgabe. Wir haben uns dazu entschieden, die heutige Ausgabe einem Thema oder einer Bewegung zu widmen, die im wahrsten Sinne des Wortes momentan die ganze Welt bewegt, nämlich die Black Lives Matters Bewegung. Und natürlich wollen wir das Ganze aus einer bisschen abstrakteren und größeren Perspektive beleuchten und auch die Frage des Rassismus im Allgemeinen uns zur Brust nehmen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Brigitte,
Randy,
Gerhard
und Axel.
Ich möchte anfangen damit, dass man den Rassismus immer, beim Rassismus immer mitdenken muss, dass er zum Kapitalismus gehört. Weil der Rassismus ist eine Form, mit der der Kapitalismus die Entsolidarisierung bewerkstelligt. Ich denke, es gibt zumindest drei strategische Ansatzpunkte, wie der Kapitalismus einen Keil zwischen die Arbeitnehmerinnen treibt. Ja, es ist ein Ziel, dass nicht der Zorn der Werktätigen nicht gegen das Kapital, die Kapitaleignerinnen gerichtet wird, sondern dass sie sich untereinander feindselig gegenüberstehen und Misstrauen haben. Das erste finden wir schon bei Marx, das ist die Arbeitslosigkeit, ja, eine Reservearmee an Arbeitslosen ist notwendig, ja, damit genügend Angst vorhanden ist, dass der andere mich ersetzen wird und ich dadurch nicht aufmucke. Das zweite sehe ich dann den Dispositiv des Neoliberalismus, der vor allem davon schaut, dass sich die Arbeitnehmergruppen auseinander dividiert wird, dass zwischen Arbeitern und Angestellten und Beamten und so weiter möglichst viel Gegensätze herrschen und die sich gegeneinander misstrauen und denken, dass die andere Arbeitnehmergruppe Privilegien hat. Und das dritte ist eben der Rassismus, der seit Beginn des Kapitalismus eine wichtige Funktion hat, um die Menschen und die Werktätigen auseinander zu dividieren und die Gegensätze im Köcheln zu halten.
Jetzt muss ich ganz kurz einhaken, weil ich glaube, es gibt viel mehr Spaltungsmechanismen im Kapitalismus wie nur drei, weil allein wenn ich an Sexismus, Homophobie und Nationalismus denke, also gerade die Spaltung zwischen Frauen und Männern und die real existierende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist genauso ein gewichtiges Spaltungsinstrument wie Rassismus. Das soll jetzt nicht Rassismus schönreden, sondern nur darauf hinweisen, dass Kapitalismus ein in sich integriertes Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem mit ganz vielen verschiedenen Ausdrucksformen ist, wo eine nicht von der anderen trennbar ist und gleichzeitig auch jede davon nicht ernsthaft bekämpfbar ist, ohne dass man gegen Kapitalismus kämpft. Entschuldige, Gerhard.
Ja, gebe ich da vollkommen recht. Ich sage zumindest mal drei habe ich jetzt mal herausgenommen, aber es gibt auf jeden Fall mehr. Ja, also es scheint ja so zu sein, dass der Rassismus heute irgendwie zurückgedrängt wurde, dass er verpönt ist. Aber ich denke doch, der hat noch immer eine wichtige Stellung. Er funktioniert nicht mehr so über den Begriff der Rasse, sondern mehr über die Kultur, kulturelle Unterschiede. Aber nach wie vor geht es darum, dass Teile diskriminiert werden und so sozusagen eben diese Unterschiede, die Differenzen weiter am Köcheln gehalten werden.
Naja, für mich ist, du hast gesagt, also Rassismus in der Form, so wie es das du kennst, existiert nicht, sondern also eher mit Sprache und kulturelle Unterschiede. Aber ich denke mal, es geht ja auch ums Aussehen beim Rassismus. Ne? Und da, und auch um die Werte. Und denke ich mal, da sind schon viele Menschen, werten da sehr schnell oder werden sehr schnell rassistisch aufgrund vom Aussehen der Menschen. Ne? Also ob die jetzt dunkelhäutig sind oder zum Beispiel lange Kleider oder Burka tragen, ja, alleine das, denke ich mal, also da gehen schon manche Menschen ziemlich hoch, wenn so Menschen sehen halt, nicht? Also die dunkel sind. Nicht? Und ich war bei der Black Lives Matters Demonstration dabei in Wien und ich war total überrascht, wie viele junge Menschen da dabei waren. Also ich habe mit denen überhaupt nicht gerechnet. Ich wohne in Simmering und ich habe schon alleine bei der U-Bahn-Station sehr viele junge Menschen mit Plakaten gesehen zu dem Thema. Also mich hat das völlig überrascht, weil bei anderen Demonstrationen habe ich das nie so gesehen und wahrgenommen. Ja. Also, und auch in der U-Bahn dann ist weitergegangen und wie dann zum Platz der Menschenrechte, also beim Volkstheater da ausgestiegen bin, also da war ja schon alles bummvoll, also schon alleine beim Volkstheater. Ne? Und das, also das gibt mir Hoffnung, dass da wirklich die jungen Menschen also da noch weiter was vorantreiben und gegen Rassismus verstärkt auftreten.
Ja, da würde ich dann jetzt auch gerne einhaken und einmal mehr oder weniger erklären, was ist die Black Lives Matter Bewegung, wie hat sie sich gegründet, seit wann gibt es die Black Lives Matter Bewegung? Und zwar, die Bewegung selber hat sich im Jahr 2013 gegründet, unter dem Hashtag auf sozialen Medien eben Hashtag Black Lives Matter. Und das alles war das Resultat des Freispruchs von George Zimmerman, der damals einen afroamerikanischen Teenager, nämlich den Trayvon Martin, auf offener Straße erschossen hat, weil er sich durch ihn, also das haben wir auch schon in der Vergangenheit schon öfter erlebt, weil er sich durch ihn aus ganz komischen Gründen bedroht gefühlt haben soll, also Kapuze auf, dann eben unter der Kapuze ein dunkelhäutiger Jugendlicher, dann hat er angeblich die Hände irgendwie komisch in den Taschen gehabt und das hat ihn veranlasst, auf diesen Jugendlichen zu schießen, der in weiterer Folge gestorben ist. Und tatsächlich hat ein US-Gericht den Herrn Zimmerman dann freigesprochen und das hat dermaßen hohe Wellen geschlagen, weil das nicht das erste Mal passiert ist. Also da gibt's, werde ich dann nachher auch noch dazu kommen, da gibt's einige Fälle, auch unter anderem den Michael Brown, der sogar auf der Straße, das ist auch ein Slogan von dieser Black Lives Matter Bewegung, die Hände nach oben gegeben hat und gesagt hat, nicht schießen, also dieser Slogan ist eben Hands up, don't shoot. Und ja, also wie gesagt, diese Black Lives Matter Bewegung ist ein Resultat des Rassismus und vor allem auch der Polizeigewalt gegen Schwarze oder gegen dunkelhäutige US-Bürger. Die Bewegung selber hat sich von einigen anderen Bewegungen und Organisationen inspirieren lassen, zum Beispiel kennt man auch die Black Power Bewegung, die Black Feminism Bewegung aus den 80ern, die Anti-Apartheid Bewegung, Hip-Hop als Musikrichtung generell, die Lesben- und Schwulenbewegung, Occupy Wall Street und so weiter und so fort. Also gibt es auch noch, um nur ein paar zu nennen, aber daraus ist dann diese Black Lives Matter Bewegung entstanden, eben vorzüglich einmal in den sozialen Medien. Und 2014, also ein Jahr nach dieser Gründung, ist dann zum ersten Mal, hat eine Demonstration, ein Protest eben nach diesem Todesfall mit Michael Brown stattgefunden. Die war vergleichsmäßig klein, also das waren circa 500 Leute, also kein Vergleich jetzt eben wie im Jahr 2020 jetzt diese großen Wellen auch weltweit geschlagen waren. Aber so hat das Ganze begonnen. Ja, also das waren die Gründungsphase dieser Bewegung. Um ein paar politische Slogans, also für was die Bewegung steht, noch zu nennen, ist natürlich eben Black Lives Matter, Hands Up, Don't Shoot, Hände hoch, nicht schießen, I Can't Breathe, was mit dem Todesfall von Eric Garner zu tun hat, auf der im Prinzip auf sehr ähnliche Weise wie der George Floyd dieses Jahr zu Tode gekommen ist. Und ja, also da gibt's einige, White Silence is Violence, also quasi weißes Schweigen ist gewalttätig, No Justice, No Peace, gibt es wie gesagt einige, also ich finde, das stellt auch sehr gut die Philosophie dar, also es geht irgendwie auch wirklich um die Gleichheit und dass das halt schon seit ewig in Amerika nicht so ist, ob das jetzt in den 60ern und 70ern, diese Color Line zieht sich ja seit 300 Jahren, eigentlich über 300 Jahre durch Amerika. Und ob das jetzt die Sklaverei im Generellen ist, was natürlich ein bestialisches Verbrechen ist oder war, oder in weiterer Folge die Rassentrennung an Schulen und öffentlichen Orten. Also man sieht, diese Bewegung hat sich nicht aus dem Nichts gegründet, sondern das war schon ein jahrelanger, wenn nicht jahrhundertelanger Prozess, dass die Bewegung, dass es jetzt so groß geworden ist mit diesen Demonstrationen weltweit, mit Tausenden von Leuten.
Und ich denke, es ist ja kein Zufall, dass die von der Gitti vorher schon erwähnte Demonstration mit ungefähr 55.000 Leuten in Wien so groß geworden ist. Ja, es ist ja nicht nur so, dass das ein Phänomen ist in den USA, das auch von der Gitti schon erwähnte, andere Hautfarbe, ein bisschen dunkler im Gesicht oder so, ist ja in Österreich sehr oft die Grundlage vom polizeilichen Handeln, dem sogenannten Racial Profiling irgendwie, dass man einfach leichter, wenn durchsucht auf der Straße, genau, wenn man halt ein bisschen anders ausschaut. Es ist auch in Österreich genauso wie in die USA, dass man als Mensch, der nicht in Österreich geboren ist, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, ins Gefängnis zu kommen, in die Armut abzurutschen und so weiter und so fort. Also es gibt nicht nur sowas wie individuellen Rassismus, sondern es gibt auch einen staatlichen, es gibt einen gesellschaftlichen Rassismus. Ja, und das ist genau das, was der Gerhard am Anfang angesprochen hat, nämlich dass das Rassismus System hat oder genau genommen hat der Ausdruck von einem System ist, von Kapitalismus, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut bei kleine Kinder kennen keinen Rassismus irgendwie, wenn du in einen Kindergarten schaust, die interessiert es überhaupt nicht, wer welche Hautfarbe hat, wer wie ausschaut oder sonst was, wer wem ein Bussi gibt irgendwie, um jetzt die Frage der Homophobie anzusprechen, ja, sondern die spielen einfach miteinander, die beurteilen sie individuell daran, ist das andere Kind nett zu mir oder ist das andere Kind nicht nett zu mir. Und dann wird es den Menschen irgendwann anerzogen. Und natürlich gibt es bestimmte Ausbildungen und ich glaube sehr wohl irgendwie, dass die Polizeiausbildung ein gewaltiges Element des Rassismus in sich trägt. Wenn es sowas gibt wie Racial Profiling in Österreich und Black Lives Matter, hat ja auch in Österreich eine Bedeutung, man sagt, oder unsere Medien auch und die Politik sagen so gern mit dem Finger auf die USA, haha, schaut's da drüben, aber es ist einfach lächerlich, weil der vorher schon angesprochene Platz der Menschenrechte, wo die große Demonstration begonnen hat, heißt ja informell Markus Omofuma Platz. Markus Omofuma deswegen, weil der Markus Omofuma der erste farbige Mensch war, der bei einer Außerlandesbringung, wie das jetzt so schön heißt auf Neudeutsch, bei einer Abschiebung auf gut Deutsch, von der Polizei umgebracht worden ist. Er ist erstickt worden, in dem Fall halt nicht, indem er fast 9 Minuten lang das Knie ins Knack gehalten worden ist, sondern indem er so geknebelt und zugeklebt worden ist, dass er schlicht und einfach nicht mehr atmen können hat. Und mit in der Zeit dazwischen hat es einige weitere skandalöse Fälle oder auch Todesfälle gegeben, wenn man an Saibane Waage denkt und andere Beispiele. Und das ist aber natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Toten sind nur die Spitze des Eisbergs. Der alltägliche Rassismus, die alltägliche Benachteiligung von farbigen Menschen ist einfach ganz krass. Wobei ich momentan das Gefühl habe, dass die rechten politischen Kräfte versuchen, den Rassismus ein Stück weit, weil das einfach gerade bei jungen Menschen überhaupt keine Basis mehr hat. Ja, also junge Menschen scheißen auf Hautfarbe. Ja, das ist vielleicht bei ein paar dummen Identitären noch ein Thema irgendwie, aber 90% der Jugendlichen ist das völlig egal. Und deswegen probieren die Rechten eine neue Form von Rassismus zu konstruieren, die auf Kultur und Religion basiert. Das ist der antimuslimische Rassismus, das halt irgendwie, also die Muslime leben noch in der Steinzeit und schaut sich an wie die Frauen und so weiter und so fort. Dabei kennt jeder von uns, glaube ich, nur Gegenbeispiele, wo muslimische Menschen total fortschrittliches Gedankengut haben. Es ist jetzt beim Islam genauso wie bei jeder Religion, es gibt Reaktionäre und es gibt fortschrittliche Leute. Und bei der in unseren Breitengraden am weitesten verbreiteten Religion, der Katholizismus, muss sie ja auch nicht gerade irgendwie besonders große Lorbeeren auf den Kopf hängen, irgendwie, wenn es um das Thema Fortschrittlichkeit geht, wenn ich daran denke, was Frauen heute noch für eine Rolle spielen im Katholizismus, nämlich sie dürfen den Dreck zusammenwischen und den Pfaffen bekochen. Manchmal dürfen sie auch noch sexuell gefällig sein, irgendwie. Aber das ist in jeder Religion inhärent und hat eigentlich nichts per se mit einer bestimmten Religion zu tun. Absolut. Und ich würde jetzt gar keine erwähnen, weil es in jeder solche Scheiße reingibt.
Genau. Ich möchte auch da noch einmal, weil du gesagt hast, der staatliche Rassismus oder vom Staat fabrizierte Rassismus, möchte ich gern zitieren die Gründerin von der Black Lives Matter Bewegung, die Alicia Garza, die Philosophie hinter der Bewegung wie folgt zusammengefasst hat. Wenn wir sagen Black Lives Matter, sprechen wir darüber, wie Schwarze ihre grundlegenden Menschenrechte und ihre Würde beraubt werden. Das ist eine Anerkennung, dass die Armut, unter Schwarzen und Genozid-Gewaltanwendung durch den Staat darstellen. Es ist eine Anerkennung der Tatsache, dass 1 Million schwarzer Menschen, die in diesem Land in Käfigen eingesperrt sind, die Hälfte aller Menschen in Gefängnissen, eine Gewaltanwendung durch den Staat darstellen. Es ist eine Anerkennung der Tatsache, dass schwarze Frauen weiterhin die Bürde eines unerbittlichen Angriffs auf unsere Kinder und unsere Familien tragen und dass dieser Angriff eine Gewaltanwendung durch den Staat darstellt. Die Tatsache, dass schwarze Homosexuelle und Transsexuelle eine besondere Last in einer heteropatriarchischen Gesellschaft schultern, die sich mitunter wie Müll entledigt und uns gleichzeitig zum Fetisch erklärt und mit uns Profit macht, ist eine Gewaltanwendung durch den Staat. Ja, also das daran zeigt sich das schon. Also da im Prinzip ist das wirklich sehr gut angeschlossen jetzt an das, was du gesagt hast. Es geht da schon gar nicht mehr irgendwie um diesen gesellschaftlichen Rassismus, sondern es ist wirklich etwas total Systematisches, ja, wie du auch gesagt hast, mit in der Polizeiausbildung, dass es schon dort anfängt und die Polizei ist ja quasi so der verlängerte Arm des Staates. Ja, und wenn es einem leichter fällt, einen dunkelhäutigen oder vielleicht einen sichtlich muslimischen Menschen länger einzusperren oder zu verhören oder mit anderen Methoden, dann ist das schon schwer in Frage zu stellen, das Ganze.
Was mir bei der Demonstration noch aufgefallen ist, muss ich sagen, also mir ist in Wien, also fallen mir normalerweise nicht so viele dunkelhäutige Menschen, also vor allem schwarze Menschen auf, wie ich dort bei der Demo gesehen habe. Ne? Und dann denke ich mir, geht es nur mir so oder geht es nicht anderen Menschen auch so? Nicht? Also ich sehe nicht tagtäglich irgendwie einen Schwarzen und trotzdem ist der Rassismus gegen Schwarze da. Ja? Und dann, also das finde ich irgendwie ja, schräg, muss ich sagen. Und da denke ich mir, also die Menschen, die so von über Schwarze reden, die haben wahrscheinlich noch nie einen Kontakt da gehabt. Ja, kennen auch wahrscheinlich auch keinen einzigen Schwarzen. Ne? Genauso wie es halt insgesamt bei gegen Flüchtlinge ist oder gegen Migrantinnen ist, wie auch immer. Ne? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich war überrascht, dass die Polizei sich so zurückgehalten hat. Und was mir dann noch aufgefallen ist, am nächsten Tag, also da haben halt die Gegner, sage ich mal, oder die Opposition, nicht die Opposition, sondern ÖVP-Regierung und ich glaube auch die FPÖ, die haben sich dann aufgeregt, nicht weil die Demonstration war, sondern weil eben so viele bei der Demonstration waren, keine Masken getragen haben. Ne? Also sie haben nichts gegen die Demonstration sagen können, jetzt haben sie halt irgendwie einen Grund gesucht. Ne? Und da frage ich mich, ob das nicht auch so ein Stück Rassismus schon ist. Ne? Und weil du, Gerhard, gesagt hast, also auch Arbeitslosigkeit und spielt eine Rolle, das denke ich mir auch. Also ich denke mir, also, beziehungsweise habe ich so den Eindruck, je schlechter es an Menschen geht, also je länger zum Beispiel, dass er arbeitslos ist oder so, desto mehr wird oder sprechen oder desto mehr gängen sie auf Menschen los, unter Anführungszeichen, oder reden negativ von Menschen, denen es noch schlechter geht und vor allem halt also Leute, die nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben. Also da wird von Assis geredet, Asozialen geredet, ne, von Sozialbetrüger etc. Ne?
Ich würde gerne noch einmal auf den Ausgangspunkt die USA zurückkommen. Da sind die Zahlen ja sehr eindeutig. Bei der Benachteiligung der Schwarzen nach wie vor auch 50 Jahre nach der formalrechtlichen Gleichstellung sind einfach die Unterschiede einfach markant. Also Schwarze sind im Durchschnitt leben kürzer, sind deutlich ärmer und weniger gesund als weiße Amerikaner. Und besonders drastische Zahlen gibt es, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen kommen durch Polizeieinsätzen zu Tode. Obwohl die Schwarzen nur etwa 13% der Bevölkerung ausmachen, haben sie einen weit höheren Anteil bei jenen, die von der Polizei getötet wurden. Also das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass hier ja, im Zusammenhang mit der Polizei einfach struktureller Rassismus vorliegt. Aber auch auf anderen Stellen sieht man das, auch was die Strafen für Schwarze betrifft, sind die Zahlen eindeutig. Ja. Auch, also Schwarze werden viel öfter verurteilt, werden viel längeren Haftstrafen verurteilt als Weiße. Ist, ja, also besonders anschaulich ist, dass statistisch gesehen eigentlich jeder dritte Schwarze zu erwarten hat, dass er im Laufe seines, seines Lebens mal ins Gefängnis kommt. Also es ist unglaublich, wenn man sich diese Zahl mal vor Augen führt, dass Schwarze einfach so ein großes Risiko haben, mal eingesperrt zu werden. Und das zeigt deutlich, dass da noch viel zu tun ist in der amerikanischen Gesellschaft, dass da noch lange nicht von Gleichstellung die Rede sein kann.
Ich würde sagen, auf der ganzen Welt, aber nochmal zurück zu Zahlen. Es gibt eine Zahl, die mir auch nicht bewusst war bis vor wenigen Wochen, die ich total dramatisch finde. Es sterben jedes Jahr in den USA mehr Schwarze bei Polizeieinsätzen als in der ganzen Zeit des Afghanistan-Einsatzes, des US-Militärs, US-Soldaten in Afghanistan gestorben sind. Jedes verdammte einzelne Jahr. Und wenn wir jetzt noch eine zweite Zahl irgendwie aus der Hosentasche rausholen, eines der Themen, die uns momentan auch sehr beschäftigten, ist die Covid-Pandemie. Schwarze haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an einer Covid-Erkrankung zu versterben wie Weiße, was natürlich mit ihrem Gesundheitszustand zu tun hat, was mit ihrem Zugang zum Gesundheitssystem und so weiter zu tun hat. Nichtsdestotrotz ist es auch eine Form des Ausdrucks von systematischem gesellschaftlichen Rassismus und diesen Rassismus einmal zu hinterfragen, weil wir auch da jetzt ständig irgendwie sagen, USA, 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 ja, stimmt, Rassismus gibt es in jedem Land auf der Welt und ich glaube, wir sollten uns auch mit dem Rassismus bei uns einfach auseinandersetzen. Was ja für mich total eindrucksvoll ist zum Beispiel, dass die Partei, die ganz am eindeutigsten seit vielen Jahrzehnten der Ausdruck des politischen Rassismus ist in Österreich, die FPÖ, wird sehr oft dort am stärksten gewählt, wo es überhaupt keine Ausländer und Ausländerinnen gibt. Der Theodor Adorno, Sozialwissenschaftler, hat in seiner Studie über den sogenannten autoritären Charakter, also das war eine Studie ungefähr 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo es darum gegangen ist, herauszufinden, wie viele Leute noch faschistisches Gedankengut haben. Und in dieser Studie hat er einen Satz über Österreich geprägt, nämlich bei uns gäbe es einen Antisemitismus ohne Juden. Was tatsächlich irgendwie stimmt, weil 1955 haben nur ganz wenige jüdische Menschen in Österreich gelebt. Irgendwie. Die meisten sind umgebracht worden im Holocaust, es sind ganz wenige zurückgekehrt und die jüdische Community ist erst später wieder ein bisschen gewachsen, ist auch noch immer sehr, sehr klein im Vergleich zu vor dem Zweiten Weltkrieg. Und so wie man damals von Antisemitismus ohne Juden und Jüdinnen gesprochen hat, kann man heute sehr oft davon reden, dass es einen Rassismus ohne Ausländer und Ausländerinnen gibt. Nämlich, dass dort am meisten angebliche Vorurteile gibt, wo die Leute noch nie in ihrem Leben irgendwas mit wem zu tun gehabt haben, der von woanders kommt. Ja. Die entferntesten Menschen, die wahrscheinlich kennen, sind die von 3 Dörfer weiter irgendwie. Also es gibt einen Teil in Oberösterreich, wo das ganz stark stimmt, wobei das ist interessanterweise auch noch ein Teil, wo sich ganz viele ehemalige NSDAP-Mitglieder angesiedelt haben. Der entscheidende Punkt ist, dass Rassismus in den Köpfen was ist, was gemacht wird. Das ist nichts, was in die Köpfe von den Menschen drinsteckt. Ich halt auch die innerhalb der Linken sehr weit verbreitete These von der sogenannten Xenophobie, Angst vor dem Fremden, für einfach grundsätzlich falsch. Und ich komme jetzt nochmal zu kleinen Kindern zurück. Wenn man sich anschaut, wie kleine Kinder auf die Welt zugehen, dann ist alles, was neu ist, was sie noch nie vorher gesehen haben, ist im Regelfall mal interessant. Außer es ist ganz stark erschreckend, das gibt es manchmal auch. Aber in 90% der Fälle, sie sehen das erste Mal am Meer, sie sehen ein buntes Spielzeug, sie sehen ein anderes Tier und so weiter. Ist interessant, anschauen, wie man kennenlernen, da ist keine Angst vor dem Fremden, sondern Fremdes ist prinzipiell einmal interessant für kleine Kinder. Und ich glaube, kleine Kinder sind in Wirklichkeit Menschen, die noch am wenigsten von der Gesellschaft verformt oder überformt worden sind. Ja? Und irgendwann im Verlauf des ganzen Sozialisationsprozesses durch Eltern, die sogenannte Erziehung, Schule, Kindergarten, Bundesheer, Berufsleben und so weiter und so fort, passiert was in die Köpfe von den Menschen, das was anders aus uns macht irgendwie. Außer man hat natürlich sehr viel politisches Bewusstsein, damit kann man sich dagegen zur Wehr setzen. Aber es ist ja nicht so, dass irgendwie der Großteil der Menschen permanent am Tisch sitzt und darüber reflektiert, irgendwie, wie es in unserer Gesellschaft trennt. Und da kommt einfach die Arbeiterinnenbewegung ins Spiel. Ja. Der Otto Bauer hat seinerzeit einmal ein Buch geschrieben in die 20er, wenn ich es richtig im Kopf habe, über die Frage des Nationalismus. und hat gesagt, Nationalismus ist eine Brot- und Butterfrage. Was er damit sagen will, es sind die Menschen umso nationalistischer, je ärmer sie sind. Weil sie einfach selber zu wenig zum Leben haben und deswegen suchen sie nach einem Sündenbock. Und genau das Gleiche macht jetzt die Politik. Die, denen es am schlechtesten geht, wird der Sündenbock vor die Nase gehalten. Das ist, ich sage es jetzt ganz volkstümlich, der Muslim. Weil die muslimische Frau ist ja inexistent, die ist ein armes, unterdrücktes Wesen, die sich auch nicht zur Wehr setzen kann in den Augen vieler politischer Kräfte. Und sobald es eben diesen Muslim gibt, der an allem schuld ist, soll es dann scheinbar weniger schlecht gehen. Die Realität ist aber, dass man natürlich Brot- und Butterfragen in Wirklichkeit nur dadurch lösen kann, dass die Menschen nur Brot und Butter haben. Wenn man jetzt Brot und Butter übersetzt, dann geht es halt um eine gescheite Wohnung, geht es um einen gescheiten Arbeitsplatz, geht um eine Zukunft für die Kinder, geht es darum, dass man genug zum Essen hat, eine gescheite Gesundheitsversorgung, ein gescheites Sozialsystem und viele, viele andere Sachen auch. Da gehört Kultur natürlich auch dazu, weil das auch für wirklich menschliches Leben dazu gehört. Ja? Und da vermisse ich ganz ehrlich in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern extrem stark die Organisationen der Arbeiterinnenbewegung. Gerade letzte Woche hat es in die USA fast von allen Gewerkschaften landesweit Streiks gegeben. Dadurch, dass jetzt der Organisationsgrad in die USA nicht so extrem hoch ist, war das jetzt kein Streik von zig 10 Millionen. Aber allein, dass praktisch alle Gewerkschaften ein Zeichen setzen und sagen, unsere Gewerkschaftsmitglieder sollen alle in Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung streiken, unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Geschlecht, ist ein unheimlich wichtiges politisches Zeichen, weil die Gewerkschaften sagen, wir kämpfen gegen Rassismus. Wer unsere Mitglieder, sprich die Arbeiterinnenklasse, spaltet, steht auf der anderen Seite, ist unser Feind. Und diese Reaktion, die fehlt mir in Österreich schlicht und einfach von der gesamten Arbeiterinnenbewegung. Sei es jetzt die SPÖ, da war es sogar im Gegenteil, dass eine Reihe von, ich sage jetzt absichtlich SPÖ-Mitgliedern und nicht Genossen und Genossinnen, weil Genossen und Genossinnen kennen das für mich nicht sein, jene SPÖ-Mitglieder wie die Mireille Gosso, die Großdemonstration mit 55.000 Leuten mitorganisiert haben, massiv angegriffen haben, dafür, dass man das nicht tun kann in Zeiten wie diesen, weil man angeblich alle Polizisten damit in den Topf der Gewalttäter wirft, was, glaube ich, niemand tut, aber sehr wohl ist es einfach notwendig, jene bei der Polizei herauszugreifen, die Gewalttäter sind, die Rassisten sind. In Hessen gerade ist wieder ein Netzwerk von Faschisten in der Polizei aufgeflogen, die an Rechte die Namen von Linken und anderen Aktivistinnen weitergegeben haben, auf die es dann gegen die es dann Drohungen gegeben hat und so weiter und so fort.
Und wo hat sich das aber dann verlaufen? Diese Herren dort haben lediglich gesagt, dass sie von denen, das ist protokolliert, von den Accounts, weil das ist ja quasi so ein System, wo du dich einloggen musst und sieht man, welche Abfragen gemacht werden, in was für einem Melderegister. Und diese Herren, die da erwischt worden sind oder wo das protokolliert ist, wo gesehen worden ist, wer diese Abfragen gemacht hat, haben gesagt, sie waren es nicht. Ja. Und das finde ich dann halt schon sehr, also man hebt dieses, wie du gesagt hast, man hebt dieses Netzwerk aus, schwer gefährlich sowas in einer staatlichen Einrichtung, geschweige denn bei der Polizei auch noch, ja. Und dann sagen sie einfach, sie waren es nicht, obwohl es belegt ist. Und das finde ich, also da scheitert es ja dann eben nicht nur an dem Netzwerk selber, dass dieses Netzwerk es geschafft hat, die Polizei bis zu gewissen Stellen zu infiltrieren, sage ich jetzt einmal, sondern da scheitert es dann auch weiter oben an den Konsequenzen, dass man da nicht einfach sagt, das darf nicht passieren, das kann nicht passieren und das soll in Zukunft auch nicht mehr passieren. Nein, da kann man sich dann mehr oder weniger herausreden mit so einfachen Sachen, wie es hat sich jemand anderer in meinem Computer eingeloggt.
Ja, und natürlich hat man auch Passwörter, die so leicht zu hacken sind irgendwie, obwohl man natürlich, ich meine, es ist bei mir in der Arbeit so, es wird bei dir, Randy, genauso sein, irgendwie dort, wo man mit relativ heiklen Daten umgeht, werden alle Kollegen und Kolleginnen angehalten, möglichst sichere Passwörter möglichst geheim zu halten, das, sie da, regelmäßig wechseln
da,
und
da
so weiter.
Ich,
und
ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Polizei, also in Hessen ist, aber da gibt es ja, soweit kann ich ins Detail gehen von uns, Instruktionen und Anweisungen und das Programm bei uns, ich sage jetzt nicht welches es ist, das Programm bei uns lässt keine unsicheren Passwörter. Also wenn ich dort eingebe 1, 2, 3, 4,
geht nicht,
genau. Das Passwort muss mindestens 10 Stellen haben, einen Großbuchstaben und ein Sonderzeichen. Und das ist dann auch...
Also Zahl an, normalerweise.
Genau, genau. Und das kann man dann auch, also man kann da auch im Internet, kann jeder, der das jetzt gerne überprüfen will, nachlesen, wie sicher das Passwort ist und wie unwahrscheinlich das ist zu hacken. Aber wie gesagt, die Ausrede in dem Fall war ja nicht, dass das Passwort gehackt worden ist, sondern die Ausrede war, es hat sich jemand anderer eingeloggt oder derjenige oder diejenigen haben es vergessen, sich auszuloggen am Ende vom Dienst und deswegen.
Ja, natürlich, natürlich. Und die Computer schalten auch nicht nach 3 Minuten, wie es zum Beispiel Standardeinstellung ist. Irgendwie.
Also das heißt, da hat jemand gewartet drauf, bis sich der Kollege vom Computer entfernt.
Hingehechtet.
Genau. Zack, damit sich der Bildschirm ja nicht abtritt, der Computer nicht ins Standby geht. Und wie gesagt, also das ist an Lächerlichkeit einfach nicht zu überbieten.
Ja, aber das zeigt ja die Macht dieser rechten Netzwerke und die gibt es ja in Österreich teilweise. Ich meine, es hat ja mal eine Untersuchung vom Verfassungsschutz gegeben, dass in den Listen, die bei den Hausdurchsuchungen bei den Identitären gefunden worden sind, sind über 400 Polizeibeamte gefunden worden sind bei ihren Sympathisanten. Der entscheidende Punkt ist, niemand will die ganze Polizei verurteilen, sondern der entscheidende Punkt ist irgendwie, wir wollen eine Polizei, die neutral ist, irgendwie eine Polizei, die nicht rassistisch ist, eine Polizei, die nicht gewalttätig ist, eine Polizei, die nicht ihre Befugnisse permanent überschreitet und dass diese rechten und rassistischen Netzwerke in der Polizei ausgetrocknet werden irgendwie. Und wenn dann manche in der Sozialdemokratie behaupten, man verurteilt die ganze Polizei damit, indem man eine Demo gegen Polizeigewalt organisiert, dann sagt es einfach, wo diese Leute da haben. Sondern ich möchte auch zum Beispiel nicht wissen, es war ja auf dieser Großdemonstration war es ja auch so, dass das Leitfahrzeug von der Polizei auf diesem Leuchttafeln Black Lives Matter stehen gehabt hat, was, wie man nachher draufgekommen ist, die Einsatzleiterin angeordnet hat. Ich glaube, die Kollegin wird kein leichtes Leben mehr haben, ihr restliches berufliches Dasein bei der Polizei, falls sie das überhaupt nicht aus sie mobben. Und ich denke mal, statt dass wir es großartig finden, dass Genossen und Genossinnen aus unserer Bewegung dabei sind beim Organisieren von solchen Demonstrationen, werden sie kritisiert aus den eigenen Reihen. Das zeigt einfach, wie tief der Rassismus bei uns teilweise auch verankert ist. Ich meine, ich brauche jetzt auch keine Namen von Politikern erwähnen, die dafür prototypisch sind in unsere Reihen. Aber das Gleiche verlange ich eigentlich auch von der Gewerkschaftsbewegung, weil die Gewerkschaftsbewegung ist mit all ihren Teilgewerkschaften dazu da, um die Interessen aller arbeitenden Menschen zu vertreten. Ja? Und egal, woher diese arbeitenden Menschen kommen, die 24-Stunden-Betreuerin aus Rumänien, die ständig nach Österreich hackeln kommen muss, der Kollege, der vor der Militärdiktatur unter dem Pinochet aus Chile geflohen ist nach Österreich, das sind unsere Kollegen und unsere Kolleginnen, die gehören vertreten. Und deswegen müssen wir gegen Rassismus auftreten. Ja? In der GPA DJB, in der Gewerkschaft, wo viele von uns sind, gibt es dafür zum Beispiel die sogenannte Interessensgemeinschaft Social Migration, jetzt habe ich von meiner eigenen geredet, irgendwie die Interessensgemeinschaft Migration, die gewerkschaftsintern die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund vertritt. Böse Zungen behaupten, dass diese Interessensgemeinschaften zumindest auf lokaler Ebene abgeschafft werden sollen, also letztlich ihnen die Beine abgeschnitten werden sollen, weil es hat keinen Sinn, wenn es im Bund was gibt und es nichts am Boden gibt, was direkt mit den Menschen arbeitet. Das war genauso wie wenn es Gewerkschaften gab, aber keine Betriebsratskörperschaften, weil die Gewerkschaften konnten sich in Schuhe aufblasen, wenn es keine Betriebsratskörperschaften in die Betriebe gab. Weil so viele Hauptamtliche kannst du gar nicht haben, dass du mit den Leuten arbeiten kannst. Und solche Ideen kursieren momentan. Also genau das Gegenteil davon, als dass die Gewerkschaftsbewegung sich stärker engagiert im Bereich des Antirassismus. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich will, dass die Gewerkschaftsbewegung solche Demos organisiert oder die SPÖ, die Arbeiterinnenbewegung im weitesten Sinn des Wortes, weil ich das schon für wichtig halte, im Sinn von Selbstermächtigung, dass auch die Community selber daran beteiligt ist, solche Demonstrationen zu organisieren. Aber unsere Solidarität mit einem großen, machtvollen, roten Block mit 10.000, 20.000, 30.000 Teilnehmerinnen, das wäre genau das, was man erwarten müsste, irgendwie, dass man sagen, wir stehen auf der Seite von jenen, die unterdrückt sind in der Gesellschaft. Wir stehen auf der Seite von jenen, die Opfer von Polizeigewalt sind. Wir stehen auf der Seite von jenen, die Opfer der rassistischen Spaltung in dieser Gesellschaft sind, von der wir weißen Männer und Frauen ja durchaus ein gewisses Stück profitieren, weil die schlechtesten Arbeitsbedingungen in dem Land haben nicht Menschen, die in Österreich geboren sind, im Regelfall. Die schlechtesten Arbeitsbedingungen haben im Regelfall Leute, die aus irgendwelche anderen Länder kommen, relativ schlecht Deutsch kennen, oft auch noch ein geringes Bildungsniveau haben und das wird beinhart ausgenutzt vom Kapitalismus. Und genau deswegen funktioniert diese Spaltung so gut, weil sonst einfach das Kapital niemand mehr finden hat, der die dreckigsten Drecksjobs für sie macht.
weil der Axel gesagt hat, Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, kennen keinen Rassismus, sind nicht rassistisch. Sollte man sich anschauen, wo kommt der dann her? Und da muss man, ja, denke ich, den Finger auf unser Bildungswesen auch legen. Ja, und schauen, wo ist in unserem Bildungswesen auch eine gewisse Form von Rassismus institutionalisiert. Man kann nicht davon ausgehen, dass unter den Lehrenden irgendwie Rassismus besonders ausgeprägt ist oder sehr verbreitet ist, aber er ist dort nachzuweisen, zumindest nicht unbedingt bewusst. In Deutschland gibt es da sehr viele Untersuchungen dazu. Zum Beispiel hat die Universität Mannheim sich angeschaut bei Lehramtsstudierenden, wie die benoten Diktate, ja, von Kindern. Ja. Und das eine Kind Max heißt, das andere Kind heißt Murat. Und es finden sich die gleichen Fehler, hat man festgestellt, die werden unterschiedlich bewertet. Ja. Der Max bekommt eine bessere Note als Murat, obwohl er die gleichen Fehler gemacht hat. Also da hat man schon, sieht man sehr gut, wie Rassismus funktioniert und auch in so einer basalen Ebene stattfindet. Und das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung hat untersucht, wie Lehrerinnen und Lehrer mit türkischstämmigen Schülerinnen umgehen, ob es da Unterschiede gibt zu deutschen und osteuropäischen Kindern. Und tatsächlich haben sie da nachweisen können, dass die Lehrer diesen Kindern wesentlich weniger zutrauen. Sie rufen sie weniger auf, fördern sie weniger. Also auch hier wieder ein Fall, wo die Herkunft ausschlaggebend ist dafür, wie Menschen behandelt werden. Und ja, das ist natürlich sehr unbefriedigend, dass das in unserem Bildungssystem noch vorzufinden ist und nachzuweisen ist. Und auch in Österreich spielt das eine Rolle. Also ausländisch klingende Namen, Benachteiligung, Zugehörigkeit zur islamischen Glaubensgemeinschaft ist eindeutig etwas, was im österreichischen Bildungswesen benachteiligt.
Axel, ich gebe da recht. Also ich war auch ziemlich enttäuscht, also was jetzt die Arbeiterbewegung betrifft, beziehungsweise die Gewerkschaft, dass die nicht einmal aufgerufen hat zu der Demo, zu Black Lives Matter, und dass er nur vereinzelt Stellungnahmen gegeben hat zum Thema Rassismus oder überhaupt zu der Black Lives Matters Bewegung. Also ich finde das sehr schade, weil ich denke mir, also das war eine riesige Kraft, die da dahinter steckert. Ja. Und ja, ich kenne die Gründe nicht, warum nicht aufgerufen worden ist. Ja, aber ich finde es auch total schade. Und zu dem, was der Gerhard, du hast jetzt auch die Lehrer erwähnt, ne, da fällt mir dann gleich ein, so vor kurzem das Beispiel, das da gegeben hat bei uns mit dem Video, das da ein Lehrer gemacht hat, ne, der da gemeint hat, na, der eine Schüler mit dem österreichischen Namen, der wird sicher gemobbt werden. Also ich denke mir, das ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Also ich bin gespannt, was jetzt da passiert, ja, wie es da weitergeht. Ne. Also, ob der jetzt auf eine Schulung geschickt wird, ob der weiter lernen kann, ja. Und da denke ich mir, man muss sich wahrscheinlich auch auf der Uni anschauen, was könnten die Lehrer auch, wenn sie Lehramt studieren, ja, was wird denn da vermittelt, ne? In der Hinsicht da. Und ich denke mir, also wenn wir von Bildung auch reden, denke ich mir, müssen wir auch von der Sprache reden. Ich denke mir, Sprache ist so ein Wert oder ein wichtiger Hinweis, darum wird Rassismus betrieben oder nicht. Und ich denke, also ich habe da vor kurzem einen Artikel im Standard gelesen, also wo es da einen Forschungsbericht gegeben hat vom österreichischen Integrationsfonds zum Thema Migration. Und da ist so die Frage gestellt worden, welche konkreten Probleme stellen sich bei den sozialen Brennpunkten in Wien? Also alleine das Wort Brennpunkt sagt da schon sehr viel aus, dass irgendwo brennt, ja, dass irgendwo total arg ist. Und da Günter Ogris von Sora hat ja auch auf das hingewiesen. Ne? Und natürlich, klar, was kommt denn dann aus? Also es wird nicht überraschen, wenn es dann heißt, ja, bei Ausländern sind so sozial, das sind soziale Brennpunkte unter anderem. Also die Frage könnte man durchaus auch anders formulieren. Und ich denke mir auch, es sind sehr viele eingewanderte Menschen sind ja auch in Berufe tätig, so ich denke jetzt an die Pflege oder im Bauwesen, im Handel auch, nicht? Also wir brauchen auch diese Menschen, ja. Also, aber wir brauchen es auch nicht nur in unterbezahlten Berufen, sondern auch in höher qualifizierten Berufen.
Nicht? Aber ist das nicht schon seit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Ist das nicht schon seit jeher diese diese Kontroverse von wegen, die Ausländer oder jetzt von mir aus die Migranten nehmen uns die Arbeitsplätze weg und in Wirklichkeit findet man sie aber dann in eher unterbezahlten Jobs, für die, ich will jetzt da zwar kein Klischee bedienen, aber für die sich dann Leute, also Österreicher dann zu schade sind. Also Sanitäreinrichtungen warten auf der Baustelle, Pflege und so weiter. Ja. Und die noch größere Kontroverse ist ja, auf der einen Seite wird gesagt, die Ausländer nehmen uns den Arbeitsplatz weg und auf der anderen Seite sagen es, die Ausländer hackeln eh nichts.
Ja.
Und das ist total, also ich weiß, ich meine, dass man das im selben, also dass man das nicht hört, wenn man es ausspricht, finde ich halt schon sehr, also gigantisch. Und das zieht sich aber jetzt auch schon, ich meine, das, also seitdem ich, ich bin Gott sei Dank in einem anderen Stil erzogen worden als solche Leute, aber ich habe das Gefühl, dass das, seitdem ich politisch denken kann, immer schon dasselbe war, immer schon. Also dieses, die Ausländer arbeiten nichts, aber sie nehmen uns den Arbeitsplatz weg. Das kenne ich seit jeher. Das wird es wahrscheinlich auch noch länger geben. Aber, Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen, ich habe mir nur gedacht.
Okay. Ich möchte zu dem, von der René gesagt hat, einhaken aus persönlicher Erfahrung. Ich bin ja schon ein bisschen älteren Semesters und kann ja noch davon berichten, mein Großvater beim Bau gearbeitet hat, ne, burgenländischer Pendler, das war der Klassiker damals, ne, der aus dem Burgenland Montag früh nach Wien pendelt und dort am Bau hackelt und dann am Freitagnachmittag zurückkommt. Wie ich dann studiert habe und Ferialjobs gemacht habe und auch mal einen Bau mitgekriegt habe, war das schon ganz anders. Da waren immer mehr die burgenländischen Pendler, sondern eben Leute, die eben aus anderen Ländern kamen, rund um Österreich, ja, hauptsächlich zu sehen, ja, und die sich da abgeschuftet haben. Bei praller Sonne 12 Stunden im Juli gearbeitet haben. Ja, wo ich gedacht habe, wie die das was backen. Ja, ich habe meinen ersten Tag einen Sonnenbrand gehabt und bin vor ein paar Tagen ausgefallen, weil es eher nicht darauf eingestellt war.
Wo ja jetzt dazu kommt, dass ganz viele von denen, die aus den nahen Grenzgebieten in Osteuropa kommen und am Bau arbeiten, sind ja keine Arbeiter mehr, sondern das sind alles Ein-Personen-Unternehmen irgendwie. Da kommt die Überausbeutung dann zum Tragen, was in Österreich einfach aus rechtlichen Gründen teilweise nicht funktioniert hat. Ich wollte nur bei einem Punkt von vorher einhaken, nämlich Sprache bringt was zum Ausdruck. Das ist genauso in Wirklichkeit wie beim Gendern in der Sprache. Da sagen immer alle, ja, aber das ändert ja nichts und so. Naja, aber es kann manchmal Negatives zum Ausdruck bringen, genauso wie es Bewusstsein schaffen kann. Natürlich ändert das Binnen-I nichts daran, irgendwie, dass hunderttausende Frauen in dem Land so wenig verdienen, dass sie in der Pension in die Altersarmut kommen werden, aber das Binnen-I kann uns daran erinnern, dass wir was dagegen tun müssen. Und das wird für mich so klar an diesem Beispiel von dem Lehrer, den du vorher erwähnt hast, weil der hat sich ja nur die Namen angeschaut. Der weiß ja gar nicht, ob nicht vielleicht der Ali schon in der dritten Generation in Österreich lebt und viel besser Deutsch kann wie der einzige angebliche Österreicher. Ich rede jetzt noch gar nicht von Staatsbürgerschaft, sondern das heißt ja überhaupt nichts. Es können Familien über viele Generationen da sein und haben halt die Tradition, dass ihre Kinder nach wie vor anders hassen. Ja, ich meine, es gibt ja bei uns auch noch immer die Franitzkis und die Havlicheks und so weiter. Ja, das sind dann keine echten österreichischen, deutschen Namen, ja, sondern das sind halt die Einwanderer und Einwandererinnen von vor 100 und 120 Jahren irgendwie, die halt aus den sogenannten Kronländern in der Donaumonarchie gekommen sind. Ja, natürlich haben die nicht Meier, Müller und Huber geheißen, sondern haben halt irgendwie tschechische, slowakische, ungarische, serbische und so weiter Namen gehabt. Jelinek, Prochaska. Hey, und dann sagst du aber Prochaska oder Schneckel und auf einmal ist es ein österreichischer Held. Auf einmal ist es ein österreichischer Held, ne? Und kein Ausländer mehr. Ne? Oder Strache zum Beispiel. Weißt du, aber Strach auf Tschechisch heißt ursprünglich, ist total interessant.
Das habe ich schon mal gehört, ja.
Strach heißt Angst.
Schön.
Was man noch jetzt, also was ich noch sagen wollte, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wer jetzt gesagt hat, aber wenn man, also ich denke auch an das Beispiel vom Weinviertel, also wie in der Flüchtlingsbewegung, also nach der großen Flüchtlingsbewegung 2015 hat es ja sehr viele differenzierte Meinungen gegeben, wie wir da weiter tun sollen und viele haben gesagt, nein, wir brauchen die nicht und die sollen weiterziehen und so. Und das waren aber oft gerade, also über Flüchtlinge haben oft die Leute negativ geredet, die, die nie Flüchtlinge gesehen haben, mit denen nie was zu tun gehabt haben. Also ich denke da ans Weinviertel, da habe ich so ein Beispiel gelesen, da hat es so ein Grätzl gegeben im Weinviertel, die total also, gegen Flüchtlinge waren, aber nie mit denen was zu tun gehabt hat. Und das finde ich so, das ist so arg. Oder es gibt ja da, jetzt weiß ich nicht, den Ort da nahe von Wien, die eine muslimische Familie ja total ausgrenzen und dort nicht haben wollen. Ja.
Also ach, die einen untersagen wollten, dass sie ein Haus kaufen, ja, war die Geschichte.
Also das ist ja völlig, also das ist, dass dann nicht einmal irgendwem in der Ortschaft gibt, ja, der sich für die einsetzt. Das ist ja, das, also ich finde das echt arg, also, und völlig unmenschlich
auch. Ich glaube also halt auch, dass je kleiner diese Ortschaft ist, ja, und je bedeutender und härter die Argumente dann gegen so eine Familie sind, desto eher geht das um wie ein Lauffeuer. Ja. Also ich gebe dir natürlich da ganz recht, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass halt jetzt, wenn man wieder von Wien ausgeht, an Orten oder Bezirken oder Brennplätzen, wenn man da jetzt oder Brennpunkten, oft die Leute, die mit diesen Ausländern, mit diesen Immigranten zusammenleben, gar kein Problem mit denen haben. Ja? Das finde ich eben so interessant. Also dieses Denken von wegen, also man sieht das dann in den Medien, man schlagt auf die Kronenzeitung, man dreht den ORF auf und dann liest man, die Kurden und die Türken liefern sich Straßenkämpfe in Wien und graue Wölfe hinher. Und wie du gesagt hast, der wohnt dann aber irgendwo im Mühlviertel oder in Tribstrü oder wo auch immer, hat noch nie einen farbigen oder einen Asylanten oder was auch immer gesehen und traut sich aber dann behaupten, sich über diese Medien seine Meinung zu bilden. Und das finde ich halt einfach schwer verwerflich. Ich habe mit einem Arbeitskollegen letztens darüber geredet, der mir erklären wollte, da war diese Debatte wegen der Mohrenapotheke, wegen dem Mohrenbräu und so, ja. Was ich schon seit jeher sehr schlimm finde, dass es eine Biermarke gibt, die Mohrenbräu heißt, wo man einen Schwarzen von der Seite mit, also allen klischeehaften Merkmalen, die schwarze Menschen darstellen, abgebildet sieht. Und er hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass die Mohrenapotheke jetzt überlegt, den Namen zu ändern. Und ich habe mir das eine Zeit lang angehört und habe dann irgendwann zu ihm gesagt, weil er ihm gesagt hat, die Schwarzen, diese schwarze Community, die stört das gar nicht, wenn sie das Wort Mohrenbräu oder Mohrenapotheke hören. Und dann habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, es wäre echt schön, wenn du einmal mit den Leuten über so ein Thema redest und nicht nur über sie. Weil dann wüsste er, dass die schwarze Community und das farbige Leute das sehr wohl stört, solche Begriffe im Alltag immer noch zu hören. Und das finde ich halt sehr beleidigend und ich muss auch sagen, damit hat man ihm sehr schnell den Wind aus den Segeln nehmen können. Und ja, also.
Und selbst wenn es sie nicht stören würde, sage ich jetzt.
Was es tut.
Das geht ja überhaupt nicht ab. Wenn es sie nicht stören würde, dann glaube ich, ist es unsere Aufgabe als Arbeiterinnenbewegung, politisches Bewusstsein zu schaffen. Natürlich, klar, ganz viele Schwarze in den USA, die ihr Leben lang im wahrsten Sinne des Wortes in Ketten gelebt haben, die haben kein politisches Bewusstsein über ihre Unterdrückung entwickeln können. Die wollten frei sein. Ja, das war das Thema, um das es ihnen gegangen ist. Nicht das Thema, dass irgendwer Neger zu ihnen gesagt hat. Trotzdem wäre es da schon unsere Aufgabe gewesen. Zwei Sachen wollte ich noch kurz anmerken. Das erste war, weil du, Gitti, vorher diese Studie vom österreichischen Integrationsfonds erwähnt hast. Integrationsfonds hört sich ja relativ nett an. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Institution vom Herrn Kurz gegründet worden ist, wie er seinerseits Integrationsstaatssekretär war und eigentlich nur dazu da ist, um migrantischen Menschen das Leben in Österreich schwerer zu machen irgendwie. Die Deutschkurse werden immer depperter, die Wertekurse werden immer depperter. Und so weiter und so fort irgendwie. Also das ist eigentlich eine Desintegrationsinstitution, wobei ja mittlerweile ich persönlich tue mit diesem Integrationsbegriff extrem schwer permanent, weil eigentlich heißt Integration, so wie es in Österreich mittlerweile verwendet wird, heißt Felix Bastion. Mhm. Das ist eigentlich die Bedeutung irgendwie, wie halt so österreichisch, wie ein Österreicher. Ja? Und dabei wird sehr gern vergessen, dass die Weltstadt Wien, von der wir immer alle so gern reden, war keine Weltstadt, wenn da nur die deutschsprachigen Leute da waren, von denen es übrigens nach dem Ersten Weltkrieg nur knapp über 20% gegeben hat in Wien. Alle anderen, fast 80% haben eine andere Erstsprache gehabt. Und Wien ist halt Wien, weil es halt ein böhmisches Essen gibt und ein ungarisches Gulasch. Und weil halt ganz Kaffee. Viel zusammengewachsen ist. Und selbst der deppertste Nazi darf sich ärgern, wenn er um 4 Uhr in der Früh noch einen Saufen kann, Döner mehr kriegt. Ja? Mhm. Das ist halt die Realität. Ja, das wollte ich einfach nur noch kurz anmerken.
Ich wollte zur Studie vom Integrationsforum merken, das ist echt ein gutes Beispiel, wie ja die verwendete Begrifflichkeit und Sprache zeigt, was da hingehen soll und was man eigentlich bezweckt. Und ich bin froh, dass eine Studie, die von sozialen Brennpunkten redet, auch in der Wissenschaftlichkeit hinterfragt wird. Ja. Also das ist echt auch zu hinterfragen, wie weit die den wissenschaftlichen Wert hat. Und der ist sehr, sehr, sehr gering in dieser Studie. Und so ein Detail am Rande zu der Studie, das ist ja, schon sehr absurd. In der Studie wird überhaupt nicht dass die Angebote, die der Integrationsfonds selbst macht, berücksichtigt. Ja, es wird überhaupt nicht einmal darauf hingewiesen, dass für Migrantinnen im Integrationsfonds Angebote gibt. Ja, das ist ja absurd, wenn die eigene Studie für diese Institution gemacht wird und dann wird nicht einmal hingewiesen, was dieser Fonds für Angebote hat, für die Bevölkerungsgruppe. Das sozusagen nur als ein ergänzendes Detail dazu.
Naja, und ich denke mir auch, wenn man von sozialen Brennpunkten redet, nicht, dann hat man so brennende Autos oder so, und man schürt vor Augen und man schürt einfach Angst damit. Nicht? Und Angst aber nicht nur jetzt vor Migrantinnen oder Flüchtlingen, sondern auch vor Obdachlosen oder vor Drogenkranken, ja, oder vor Leiden mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, ja, für Arbeitslose, für Wohnungslose eben. Und das finde ich einfach, also echt, das ist das, was leider die ÖVP ziemlich, ziemlich gut beherrscht. Ne?
Was ich ja total interessant finde, ist, dass das heute permanent was Thema ist, was vor 30 Jahren noch niemanden interessiert hat. Ich meine, okay, bis zum... So Daumen mal Pi bis zum Bürgerkrieg in Jugoslawien 1990 und in den folgenden Jahren hat es in Österreich keine Diskussion darüber gegeben, dass man flüchtende Menschen aufnimmt. Das muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie bevor dieses sogenannte Ausländerinnen-Volksbegehren von der FPÖ gekommen ist. Gleichzeitig hat sich bis dahin an niemand dafür interessiert, ob diese Menschen wirklich in Österreich ankommen. Ja, in die 60er Jahre sind diese Arbeitsanwerber nach Belgrad und Istanbul und so weiter gefahren, um Arbeitskräfte zu kriegen. Aber es hat sich keine Sau dafür interessiert, ob die Deutsch kennen. Wir haben zum Beispiel in der Firma eine Kollegin, die als Reinigungskraft arbeitet, und die eben als ganz kleines Kind wegen dem Bürgerkrieg in Jugoslawien nach Österreich gekommen ist. Nein, als kleines Kind, das stimmt nicht. Sie war schon knapp über 20 und ist gelernte Finanzbuchhalterin. Also eigentlich eine relativ hochqualifizierte Ausbildung. Sie arbeitet aber als Putzkraft irgendwie. Und so habe ich es halt irgendwann einmal gefragt und sie sagt, naja, ich habe nie Deutsch gelernt und jetzt ist es einfach zu spät. Ja? Das heißt, die Leute sind gekommen und es hat sich keiner dafür interessiert, dass sie Deutsch lernen. Und heute wird genau die Leute das vorgeworfen, wo man einer vorher überhaupt keine Möglichkeit dazu gegeben hat. Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo sie die Katze tatsächlich in den Schwanz beißt. Ja, und wenn man davon redet, dass es teilweise Parallelgesellschaften gibt, den Begriff lehne ich absolut ab, aber wenn man Ghettos schafft, dann wird man auch Ghetto-Situationen kriegen. Ja, und es sind teilweise bewusst oder unbewusst Ghettos geschaffen worden. Ja, indem halt Stadtviertel, wo der Wohnbau relativ herabgekommen ist, über Jahre kein Geld eingesteckt worden ist und sie dadurch einfach Menschen mit Migrationshintergrund, weil die Wohnungen relativ billig waren, sie dort angesiedelt haben. Ja. Und dann darfst du dich halt nicht wundern, irgendwie, wenn dann ein Little Istanbul entsteht. Ja. Und das, was du vorher erwähnt hast, irgendwie, kann man ja offen aussprechen, irgendwie die Konflikte, die es in Favoriten gegeben hat. Ich meine, es ist ja lustig, dass es heißt Türken gegen Kurden irgendwie, bei diesen linken Demos waren genauso Türken dabei. Die Realität war, es waren halt Linke aus der Türkei und aus Kurdistan, wobei ja Kurdistan ein bisschen in mehreren Ländern vorkommt wie nur in der Türkei. Und die halt einfach gegen Frauenunterdrückung demonstriert haben, was ein konkretes Beispiel gegeben haben. Und die dann von Faschisten angegriffen worden sind. Und zwar nicht nur von türkischen Faschisten, sondern da waren genauso an den ersten Tagen österreichische Identitäre dabei irgendwie. Und es waren genauso Nazi-Skinheads dabei aus den benachbarten Großstädten Prag und Bratislava und Budapest, ja, die auch am ersten Tag zum Schlägern nach Wien gekommen sind. Es ist total interessant, dass da keiner was davon redet irgendwie, sondern es wird schlicht und einfach politisch instrumentalisiert, um was zu konstruieren, was schlicht und einfach nicht stimmt.
Aber das Problem in dem Fall ist ja auch, dass von hochoffizieller Seite dann halt auch in der Politik gesagt wird, dass da eine Organisation demonstriert hat, die jetzt, also ich spreche es jetzt offen an, die PKK, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Und wer, also ganz frei meiner Meinung, wer die PKK als Terrororganisation ansieht, der sollte vielleicht einmal Geschichte lernen. Aber das ist halt das große Problem. Da kann man sich dann leicht hinstellen. Und bevor man zugeben muss, dass bei uns eben Parallelwelten, ist ein ganz schlechtes Wort, aber nicht nur Parallelwelten vielleicht von Immigranten existieren, sondern anscheinend auch Parallelwelten unter den Rechten, so wie die Grauen Wölfe aus der Türkei, die sehr wohl existent sind hier bei uns, kann man dann halt sich viel leichter hinstellen als Politiker, nenne jetzt keine Namen, und sagen, da hat aber eine Terrororganisation demonstriert und deswegen, die sind genauso schlimm wie die Grauen Wölfe. Und sehr schade, das Ganze, in meinen Augen.
Ich bin ja persönlich der Meinung, es gibt Parallelgesellschaften in diesem Land. Das ist die Parallelgesellschaft der Superreichen irgendwie. Das ist die Parallelgesellschaft derjenigen, die die Politik von Sebastian Kurz dominieren und ihm vorgeben, in der Wirtschaftskammer, in der industriellen Vereinigung, diese ganzen Kapitalisten und Kapitalistinnen, die keine Ahnung haben von der Lebensrealität von 99% der Menschen in Österreich. Das ist tatsächlich eine Parallelgesellschaft.
Richtig. Ich wollte zum Randy anmerken, wegen der PKK, da muss man ja erwähnen, dass die EU dem Erdogan ja den Dienst erwiesen hat, die PKK auch als terroristische Organisation anzusehen. Ja, dafür, dass der Erdogan vermeintliche Flüchtlingsströme aus Afghanistan oder Syrien abhält, hat man sich bereit erklärt, diesen Schritt zu setzen, der ja einfach skandalös ist.
Ich wollte nur kurz zum Axler anmerken, also weil ich denke auch an Ungarn zum Beispiel, also 1956 sind viele Ungarn nach Österreich geflüchtet, da haben auch viele Burgenländer und Burgenländerinnen denen geholfen. Ne? Und Österreich hat also seit 2018 keine Flüchtlinge mehr aufgenommen. Ja? Also wenn wir denken, jetzt gibt es in der EU, die EU sagt, wir sollen Griechenland entlassen, die Flüchtlingslager in Griechenland entlassen. Ne? 2018 und 2019 hat Österreich keinen einzigen Menschen geholt. Ja? Und das finde ich einfach mehr als beschämend. Und da frage ich mich, ist das nicht auch ein Ort von Rassismus?
Naja, und da kommt es halt, glaube ich, tatsächlich irgendwie wieder zusammen, irgendwie, dass man sehr wohl sieht, wer in der einen oder anderen Frage auf der richtigen und auf der falschen Seite steht. Ja, ich denke jetzt an ein Mitglied der SPÖ, kein Genosse, der halt gleichzeitig sagt, na, wir können keine Flüchtlinge aufnehmen und er ist gegen eine Verringerung der Arbeitszeit. Ne? Da passt es einfach wieder total gut zusammen, irgendwie, dass einfach offensichtlich immer die gleichen Leute auf der falschen Seite stehen. Ja? Und die Diskussion über die PKK in die eigenen Reihen geht mir ehrlich gesagt ganz brutal auf die, weil es gibt nach langem, langem, langem Kampf irgendwie, haben wir es vor einigen Jahren geschafft, auf einem Bundesparteitag einen Beschluss durchzusetzen in der SPÖ, der ganz klar lautet, die SPÖ ist der Meinung, dass die PKK keine Terrororganisation ist. Ja, und dann setzt sich eine Parteivorsitzende nach dem 1. Mai in die Zeit im Bild 2 und wird gefragt, na, und wie war das? Und da waren kurdische Fahnen und sie druckst herum und kann nichts dazu sagen irgendwie. Wenn ich schon keine Ahnung davon habe, dann kann ich wenigstens noch sagen, das ist ein Parteitagsbeschluss, dass es so ist, aber in Wirklichkeit müsste man doch als Sozialdemokrat ganz eindeutig sagen, das ist eine Befreiungsbewegung. Eine Befreiungsbewegung macht vielleicht manchmal Fehler. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass die PKK nie einen Fehler gemacht hat irgendwie. Ja, aber es ist eine Befreiungsbewegung und wir sind stolz darauf, wenn am 1. Mai eine Befreiungsbewegung, egal aus welchem Teil der Welt, gemeinsam mit uns marschiert irgendwie. Sei es, dass sie aus Kurdistan kommt, sei es, dass sie aus einem Teil Lateinamerikas, Afrikas oder sonst irgendwo herkommt. Wir nähern uns dem Ende. Randy, ein Satz.
Ein Satz wird schwierig, aber ich würde gerne noch ganz kurz zurückkommen und abschließend zum ursprünglichen Thema Black Lives Matter, nämlich auch zum Herrn Andrej Babis, dem tschechischen Ministerpräsidenten, der zum ersten Mal als hochoffizielle Person gesagt hat, er findet den Ausdruck Black Lives Matter rassistisch. Es müsste eigentlich All Lives Matter heißen und dazu möchte ich nur ganz kurz ein, zwei Worte sagen. Und also ich bin auf jeden Fall der Meinung, natürlich sind alle Leben gleich viel wert, aber der Fakt ist, dass
nicht nur, aber gerade in den USA, diese verqueren Vorstellungen von der Vorherrschaft des weißen Mannes zu unsagbarem Elend geführt hat, gegipfelt natürlich in der Sklaverei oder eben in den 60er und 70er Jahren die Rassentrennung eben an Schulen, habe ich vorher schon erwähnt, und offiziellen Einrichtungen. Und dazu sagen, Black Lives Matter ist rassistisch, weil es zählen alle Leben, ist zwar schön und gut und prinzipiell stimmt es auch, es zählen alle Leben, ist für mich sehr verwerflich, weil dass sich diese Bewegung gegründet hat, hat einen absolut guten Grund, und das sind 300 Jahre der Unterdrückung der farbigen Menschen in Amerika. Und zwar, also wie soll ich sagen, jetzt nicht nur die bekannten Verbrechen, wie du gesagt hast, was überall in den Medien steht, nur um ein paar Namen zu nennen, George Floyd, Michael Brown, Eric Garner, Walter Scott, sondern das Gesamtpaket an dem Ganzen. 300 Jahre der Unterdrückung von anderen Menschen aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Andersartigkeit, anderer Kultur. Und ich glaube, dass sich genau diese Unterdrückung eben seit schon über 300 Jahren nicht nur durch die amerikanische Geschichte, sondern wahrscheinlich auch durch die restliche, örtliche als auch zeitgeschichtliche Welt zieht. Und deswegen hat es einen sehr guten Grund, warum es Black Lives Matter heißt.
Man darf nicht vergessen, dass der Beginn der amerikanischen Geschichte von Europa gestaltet worden ist, weil es ja US Kolonien waren in Wirklichkeit. Ansatz noch, ja, ich weiß, es hat klingelt, wir sind eigentlich schon fertig. Ansatz noch, wenn tatsächlich alle Leben auf dieser Welt gleich viel wert wären, bräuchte es keine Black Lives Matters Bewegung. Wenn tatsächlich alle Leben auf dieser Welt gleich viel wert wären, dann gäbe es keinen Kapitalismus, oder umgekehrt, wenn es keinen Kapitalismus gäbe, dann könnten tatsächlich alle Leben gleich viel wert sein. Wir sind als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik definitiv der Meinung, dass man Rassismus und Kapitalismus gleichzeitig bekämpfen muss und alles andere keinen Sinn macht. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann verbreitet unseren Podcast weiter, hört beim nächsten Mal wieder rein, der nächste kommt mit Sicherheit. Jetzt ist Juli, wir machen im Sommer trotzdem weiter, auch im August und im September wird es Podcasts geben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kritiken, Anmerkungen, Anregungen, Vorschläge für andere Themen habt, dann schreibt uns schlicht und einfach an unsere E-Mail-Adresse kontakt@aufwiderstand.at und wir wünschen euch alle noch miteinander. Ciao! Tschüss!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.